Heute dreht sich alles um La Dolce Vita und ich freue mich so. Los geht's.
Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Tirok.
Und das bin ich. 14 Stunden von Hamburg entfernt, dort lebt mein heutiger Podcast-Gast und ich hätte wirklich große Lust, mich auf den Weg zu machen. Da ich durch ganz Deutschland mit dem Auto fahren müsste, könnte ich also alle mitnehmen, die auch Lust auf einen Abstecher nach Italien haben. Also wenn du Italien magst und vielleicht gerade Zeit hast, lass es mich wissen, dann halte ich kurz an und du springst sozusagen dazu. Unser Ziel wäre dann Grado. Grado ist eine kleine Laguneninsel an der oberen Adria zwischen Triest und Venedig gelegen, verbunden mit dem Festland nur durch eine schmale Brücke. Die Altstadt, die sogenannte Gradasca, ist ein dichtes Netz aus engen Gassen mit frühchristlichen Kirchen aus dem 6. Jahrhundert. Und am Wasser ein kleiner Fischerhafen, drumherum einfache Restaurants, in denen Vongole und frischer Fisch auf den Tisch kommen. Im Sommer ist Grado ein klassischer Badeort mit langen Sandstränden, laut, voll, lebendig. Und im Herbst, ab September, gehört die Insel dann wieder den rund 8000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Lagune, die Grado umgibt, die ist flach, still und von Schilfgürteln durchzogen. Ein Kontrast zur Hochsaison, der kaum größer sein könnte. Das ist sicherlich ein Ort, der zwei Gesichter hat. Touristenbad im Sommer und das verschlafene Fischerstädtchen im Rest des Jahres. Und dort treffe ich Stefan Maywald. Stefan ist Autor, er ist Journalist und er ist Podcaster von dem wunderbaren Podcast Radio Adria. Den Podcast würden wir natürlich als Vorbereitung im Auto hören, wenn wir uns auf den Weg zu ihm machen würden. Machen übrigens viele. Der Podcast stand nämlich schon auf Platz 1 der deutschsprachigen Reisepodcast. Wow! Oder wir würden eines seiner Bücher lesen, die er über Grado geschrieben hat. Vielleicht das Buch Meine Bar in Italien. Wer sich also demnächst auf den Weg an die Adria macht, in den Shownotes ist wirklich alles, was du für diese Reise benötigst. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch über den Espresso am Morgen, die Suche nach dem Glück, ein unvollendetes Buch eines 12-Jährigen und einen Podcast-Kollegen, der wie kaum ein Zweiter das Leben in Italien kennt, lebt und beschreibt. Stefan, manchmal bedauere ich wirklich, dass man diese Interviews per Riverside oder per Remote führt. Ich wäre jetzt so gerne dort, wo du bist. Wo wären wir denn zusammen hingegangen? Wo hättest du mich mit hingenommen, um dieses Gespräch zu führen?
Naja, auf jeden Fall in Pinos Bar, das ist ja gar keine Frage. Da gibt es auch Nebenräume, da kriegt man so ein bisschen den Kneipenlärm mit, aber nicht zu sehr, dass es das Gespräch stört. Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz stimmungsvolle Geräuschkulisse. Da wären wir gut aufgehoben.
Du musst diese Pinos Bar einmal beschreiben. Was ist das für eine Bar und warum kommt das wie aus der Pistole geschossen?
Ja, ich war auch gerade da in Pinos Bar.
Ah, wirklich?
Ich habe dort gerade meinen Kaffee getrunken. Dort ist natürlich tiefe Bestürzung. Wir nehmen heute auf am 1. April. Gestern hat Italien zum dritten Mal hintereinander die WM-Qualifikation vergeigt, fährt nicht zur Weltmeisterschaft und alle sind tief betroffen. Pinos Bar gibt es seit 60 Jahren und wird seit 60 Jahren von Pino geführt. Und allein das ist natürlich schon irre. Das ist eine Bar, die es hier in Grado, die hier in Grado wirklich eine ganz, ganz große Rolle im sozialen Leben spielt. Bürgermeister sind dort gemacht und gestürzt worden. An Pinos Stammtisch erfahre ich Dinge immer zuerst. Klar, wer seit 60 Jahren eine Bar betreibt, der kriegt wirklich alles zuerst mit. Also es ist eine absolut faszinierende Bar. Pino selbst, 86, ist ein ganz faszinierender Mensch. Der ist nach dem Krieg, als auch in Italien große Armut herrschte, hat er auf eine Anzeige von Hapag-Lloyd, glaube ich, reagiert und ist mit dem Zug von Triest nach Hamburg gefahren und hat sich auf einem Frachtschiff als Matrose eingeschifft und ist dann 10 Jahre um die Welt gefahren. Wohlgemerkt, es begann mit 15, ne? Also einfach eine andere Zeit, ne? Und mit den guten deutschen Mark, die er da verdient hat, kam er dann zurück nach Grado und hat mit 26 seine Bar aufgemacht. Enoteca da Pino. Also wirklich sehr, sehr sehenswert. Ich habe ja ein Buch drüber geschrieben, meine Bar in Italien, was, glaube ich, auch irgendwie die beste Einstiegsdroge ist für meine Bücher und auch für Grado und vielleicht sogar für ganz Italien.
Wie fände Pino das und wie fänden die anderen Gäste das, die du wahrscheinlich alle kennst, weil das Stammgäste sind, wenn wir da auf einmal so mit Kopfhörern und Mikrofonen sitzen würden, wie käme das an?
Ich glaube, die fänden das kurios. Also das ist, glaube ich, so. Aber sie würden sich nicht weiter wundern, denn bei Pino gibt es wirklich sehr, sehr viele schräge Typen. Und ich glaube, in 60 Jahren hat er schon alles gesehen. Da würden zwei Menschen wie wir mit Mikrofon jetzt auch nicht den großen Unterschied machen.
Du hast gerade gesagt, du kommst gerade daher, weil du dort deinen Espresso getrunken hast. Ist das wirklich so ein tägliches Ritual?
Absolut. Und nicht nur für mich, sondern auch für ganz, ganz viele Menschen, die auch immer zur exakt gleichen Uhrzeit dorthin kommen, 10 Minuten dort bleiben. Man schwätzt ein bisschen, man plaudert und geht dann wieder nach Hause. Und das ist ja diese Dinge, diese kleinen Rituale sind ja auch so eine Sache, die sehr, sehr italienisch sind. Und ich glaube, die auch einem Menschen sehr, sehr gut tun. Nicht zu vergessen, es gibt ja auch in Italien viele Alleinstehende, viele Ältere. Und die haben in dieser Bar so eine Art, ja, wie soll ich sagen, so einen sicheren Hafen. Also das ist wirklich, es heißt Bar, hat aber eigentlich nichts mit einer deutschen Bar zu tun. Man denkt bei dem Wort Bar immer an Loungebar oder Cocktailbar oder an Dorfkneipe. Nein, es ist wirklich ein Ort, wo man seinen Kaffee trinkt, aber natürlich auch am Abend oder manche Fische auch am Mittag das Glas Wein. Es ist wirklich eine Begegnungsstätte und so etwas, ja, ist in Deutschland relativ selten, leider.
Und Pino macht sehr früh morgens auf und macht auch sehr spät abends zu erst, ne?
Genau, und er hat 365 Tage im Jahr geöffnet. Also immer. Also auch Weihnachten, auch Neujahr, immer offen. Er macht inzwischen nicht mehr um 6 auf, sondern erst um 8, was tatsächlich für eine italienische Bar relativ spät ist, weil gerade hier in einem Fischerort, die Fischer fahren ja nachts raus und sind dann oft um 6 oder um 7 Uhr morgens wieder am Hafen. Aber das gibt er sich jetzt nicht mehr. Also von 8 bis Open End. Und wie gesagt, 365 Tage. Du kannst also auch Heiligabend hingehen, am ersten Weihnachtsfeiertag, Silvester, Neujahr, alles Mögliche.
Du hast ja dieser Bar eine ungewöhnliche Popularität geschenkt. Haben die das von Anfang an mitbekommen? Hast du das mit dem abgesprochen, nach dem Motto, ich schreibe über euch? Oder wie kam das eigentlich raus? Und auch da wieder die Frage, wie finden die das?
Also Pino dachte, ich würde mit ihm einfach nur ein langes Interview führen und hat sich schon gewundert, warum ich mich mit ihm da stundenlang hinsetze. Er hat mir seine Lebensgeschichte erzählt und hat sich dann sehr gewundert, als er dann plötzlich ein Buch in der Hand hielt. Aber er hat sich auch sehr, sehr gefreut, denn bei aller Romantik, er ist natürlich, und bei allen 86 Jahren, die er inzwischen hat, er ist natürlich auch Unternehmer. Und er freut sich natürlich über diese Werbung und freut sich über die vielen Österreicher und Deutschen, die jetzt in die Bar kommen und ein Glas Wein trinken. Und das Lustige ist ja, sie bringen das Buch mit, meine Bar in Italien, aber nicht ich werde um eine Signatur gebeten. Nein, Pino soll es unterschreiben. Also der Autor ist sozusagen hinter sein Werk zurückgetreten und Pino ist der heimliche Star und das ist er ja auch völlig zu Recht.
Wie bist du denn überhaupt in diese Dorfgemeinschaft? Also ist es eine Dorfgemeinschaft? Ich weiß gar nicht. Wie groß ist Grado?
Ja, also ich sag auch immer Dorf, aber mit 8000 Einwohnern ist es eigentlich schon eine kleine Stadt.
Okay, aber wie bist du in diese Gemeinschaft reingekommen, als Deutscher vor allen Dingen?
Ja.
Du lebst schon viele Jahre dort.
Ja, also das große Glück ist, dass ich mit einer Italienerin verheiratet bin, die eben auch hier in Grado lebt. Und das hat mir natürlich viele Türen geöffnet. Das wäre wahrscheinlich nicht gegangen, wäre ich mit einer deutschen Frau oder einer deutschen Partnerin nach Italien gezogen. Aber ich bin hier in eine Großfamilie reingeheiratet worden, sozusagen. Und da sitzt du dann sofort einfach mit am Tisch bei Pino, weil der Schwiegervater ein enger Freund von Pino ist. Und natürlich ist man in Italien auch dörflich oder in einer kleinen Stadt wie Grado auch ganz, ganz schnell vernetzt. Also ich saß immer schon früh am richtigen Tisch, habe natürlich zuerst nichts verstanden, weil mein Italienisch nicht so gut war. Ich hatte nur Volkshochschule Italienisch und bis heute, also inzwischen spreche ich recht gut Italienisch. Ich habe aber einen furchtbaren, leider, leider deutschen Akzent, weil ich das R nicht rollen kann. Oh. Und dann ist das immerhin denken die Leute inzwischen, ich sei Südtiroler. Also ich habe mich ein bisschen von Norddeutschland nach unten vorgearbeitet, aber so richtig italienisch wird das nichts mehr.
Du kommst gebürtig aus Braunschweig, glaube ich.
Ganz genau, ja.
Ja, da rollt man das eher nicht so und du hast großes Glück, dass in deinem Vornamen Stefan auch kein R drin vorkommt. Ja, also aber
im Vornamen meiner Frau leider. Oh. Laura. Oh. Oh, das kriege ich einfach nicht schön ausgesprochen.
Haben die dich gleich aufgenommen oder haben die dich als etwas kuriosen Ausländer betrachtet und konnten dich auch nicht so richtig einordnen, weil du bist Journalist, du bist Autor, du bist Schriftsteller, jetzt bist du auch noch Podcaster. Das ist ja nicht so ein typischer Beruf, finde ich.
Ja, klar. Also die wundern sich auch. Die sind auch alles Menschen, die keine Bücher lesen. Vorhin hast du ja gefragt, was sagen die denn dazu, dass die in dem Buch vorkommen? Also erstens habe ich sie natürlich alle ganz lieb behandelt und habe auch den Schleier der Privatsphäre drüber gelegt, habe Namen geändert, habe Berufe geändert. Aber wer immer Pinos Bar betritt, sagt, ach guck mal, das sieht genauso aus wie in deinem Buch. Und das ist natürlich das größte Lob, was man als Autor bekommen kann. Also Italiener sind ja freundliche Menschen. Sie haben mich schon gut aufgenommen. Man darf aber nicht vergessen, Grado ist auch eine Insel. Inselvolk ist natürlich auch ein bisschen eigen. Und wenn du nicht in der dritten Generation Gradeser bist, dann bist du eigentlich auch, dann gehörst du nicht so richtig dazu. Und von daher bin ich in guter Gesellschaft, weil ganz viele nicht so richtige Gradeser sind. Auch nicht zu vergessen, Grado ist eine Urlaubsinsel. Grado ist sehr österreichisch geprägt, gehört auch tatsächlich mal wie Triest zu Österreich. Also ich bin jetzt nicht in ein sizilianisches Bergdorf gekommen, sondern hier ist schon auch noch viel Mitteleuropa. Viele sprechen tatsächlich auch Deutsch, natürlich auch aus touristischen Gründen, aber auch aus historischen Gründen. Deutsch wird in der Schule hier gelehrt. Also es ist jetzt kein brutaler Bruch gewesen, ne, dass da ein Deutscher irgendwie jetzt mitsitzt. Aber natürlich die Hilfe war, dass ich eine italienische Familie hatte.
Das Gespräch mit Stefan geht gleich weiter und dann sprechen wir auch über Stefans Podcast. Der heißt Radio Adria, sehr erfolgreich und es gibt ihn mittlerweile sogar schon auf YouTube, was mich zu meinem heutigen Angebot bringt. Ich möchte nämlich mit einigen Podcastern einen Audio-to-Video-Sprint machen. Wenn du also einen Audio-Podcast hast und bereit bist, den nächsten Schritt zu machen für mehr Reichweite und Sichtbarkeit mit einem Videopodcast und gleichzeitig nicht weißt, wo beginnt man da eigentlich, wie geht das mit der ganzen Technik, was für einen neuen Workflow brauchen wir dann, dann bist du genau richtig in meinem 4-Wochen-Sprintprogramm, in dem ich dich persönlich und individuell begleite. Alle Informationen findest du auf meiner Website unter tirock-training.de/sprint und natürlich findest du den Link auch in den Shownotes und dann würde ich empfehlen, melde dich schnell auf der Warteliste an. Dort bekommst du immer als Erste die Infos und den besten Preis. Und ich habe selber so eine große Lust darauf, Podcastern zu zeigen, wie sie, wie ich finde, relativ entspannt aus einem Audio- und Videopodcast machen können, ohne eben zum YouTuber zu werden. Darum geht's ja. Das wird richtig super. Meld dich jetzt an und jetzt geht's zurück zur Episode und zu Stefan. Ich habe ja eben schon einmal so nebenbei aufgezählt, was man als Berufe für dich alles bezeichnen könnte. Also du schreibst Bücher, du schreibst Artikel, die Bücher kann man aufteilen in Rezeptbüchern, in Bildbände, in Italien-Reiseführer, ich weiß nicht was noch alles. Also sehr, sehr unterschiedliche Sachen und du führst jetzt auch noch, oder du produzierst seit einem Jahr Podcast. Welches Format ist denn dir das Liebste eigentlich, kann man das sagen?
Schwer zu sagen, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Aber ich muss schon sagen, also Bücher schreiben ist schon was Schönes. Also du sitzt abends irgendwie auch im Kreis der Familie. Also es ist wirklich schön, dann den Laptop auf dem Schoß zu haben oder manchmal auch noch einen Schreibblock und zu schreiben. Das ist wirklich etwas, was ich genieße. Ich mache es ja auch schon seit Ewigkeiten. Ich habe mit zwölf Jahren meinen ersten Roman geschrieben, der nach drei Seiten abgebrochen ist, aber der Wille war da. Also es ging wirklich früh mit mir los und es war früh klar, dass ich irgendwas mit Schreiben immer machen wollte. Ne? Also ich habe immer viel gelesen, viel geschrieben und das ist schon ein absoluter Traumjob. Ich hätte nicht gedacht, ich wurde so ein bisschen auf den Podcast gestoßen, will ich fast sagen. Also ganz viele Freunde aus den Medien haben gesagt, du musst Podcast machen. Und ich habe mich immer so ein bisschen geweigert, weil ich Angst vor den technischen Hürden hatte. Also ganz banal. Also ich hatte nie Angst, dass ich keine Geschichten zu erzählen habe. Da schnappe ich bei Pino genug auf, jede Woche eine Folge zu machen. Aber die technischen Hürden waren mir zu hoch. Aber dann habe ich eine Dame gefunden, Birgit Eschbach von Studio Venezia, die gesagt hat, pass auf, ich schicke dir ein Mikro, du setzt dich jetzt mal einfach dahin und erzählst. Und so ging es dann los und es macht wirklich richtig Spaß.
Und hier gehen erstmal Grüße an Birgit raus, gleichzeitig mit einer Einladung verbunden. Ich hoffe, Birgit, dass ich dich auch nochmal bei mir im Podcast begrüßen kann. Darüber sprechen wir noch. So, jetzt hast du aber so viele Punkte, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Also wir müssen unbedingt jetzt erstmal über den ersten Roman Versuch, den Gescheiterten als Zwölfjähriger reden. Hast du noch irgendeine Erinnerung daran, was das für eine Geschichte war?
Ja, es war ein Detektivroman, der lustigerweise auf der Insel Wiek auf Föhr spielte. Mhm. Und ich weiß noch, die erste Szene war, dass der Detektiv irgendwie an einem großen Freiluftschachbrett stand und irgendwie die Züge kommentierte. Mehr weiß ich aber tatsächlich nicht, weil ich mit dieser Frage absolut nicht gerechnet habe.
Und ist das eine Überlegung, so ein Kinderkrimi vielleicht nochmal zu schreiben und die Geschichte von damals fortzusetzen?
Lustige, also muss ich mal drüber nachdenken. Kinderbücher sind ja tatsächlich etwas, was mir noch fehlt im Oeuvre. Mhm. Ansonsten habe ich ja viele Sachen abgedeckt. Ich glaube, Kinderbücher kriege ich nicht hin. Jetzt sind ja auch meine Töchter auch 18, also über 9, eine ist 19, die andere 22. Jetzt sind sie auch aus dem Alter raus. Mhm. Ich glaube, ich würde da den Sound nicht mehr treffen.
Ne, so, also ich aber merke, Stefan, so aus Marketing-Gesichtsgründen wäre das natürlich wunderbar. Ne? Wenn du heute sozusagen mit Anfang, Mitte 50 die Geschichte des 12-jährigen Stefan Maywald zu Ende schreiben würdest, das würde sich sehr toll erzählen.
Ja, und vielleicht gibt es ja auch noch keinen Wiek auf Föhr-Krimi, muss ich mal gucken. Doch Föhr-Krimis gibt es bestimmt. Ja.
Doch, im Fernsehen gibt es das auf, nee, ich habe es glaube ich auch gelesen. Also gibt es auf jeden Fall. Ja, jetzt gibt es Kisten, die noch verschlossen sind und da ist ein neues Buch von dir drin. Mhm. Und es wartet nur darauf, ausgepackt und in die Bibliotheken und in die Thalia-Bücherhändler dieser Welt einsortiert zu werden. Und zwar heißt das neue Buch Espresso unter Sternen, eine Reise in Sachen Glück. Kommt raus im April?
Am 11. Mai.
Am 11. Mai. Am 11. Mai. Ist es für dich Routine mittlerweile, dass so Bücher rauskommen und das ist gar nicht mehr so besonders oder ist es noch eine besondere Situation?
Naja, man muss unterscheiden. Also wenn ich einen Reiseführer schreibe oder überarbeite, das kommt ja auch sehr oft vor, das ist dann schon eher Routine. Auch Bildbände, so wunderschön sie sind, und das liegt nicht an mir, sondern an den Layoutern und Fotografen, lassen mich kalt im Sinne von, dass ich nicht mehr so aufgeregt bin. Ja. Aber Espresso unter Sternen, also da ist schon ganz viel Herzblut drin und das gehört ja so in die Reihe von mein Leben am Strand, meine Bar in Italien. Also da ist mir schon alles sehr, sehr wichtig. Da bin ich auch nervös. Da bin ich sehr gespannt auf die ersten Rezensionen. Weil es auch Espresso unter Sternen ist schon auch ein ungewöhnliches Buch. Es ist eben eine Reise. Ich schreibe also nicht über Grado, sondern begebe mich nach Triest. Weil ich mir einfach mal die Frage gestellt habe, habe ich einfach nur unfassbar Schwein gehabt hier in Grado mit Pinos Bar, mit meiner italienischen Familie? Oder gibt es so, sage ich jetzt mal, universelle Glücksprinzipien, die auch in der Fremde gelten? Und ich wollte mich mal in die Fremde begeben. Jetzt könnte man sagen, wieso, Triest ist ja nur 60 Kilometer von Grado, das ist jetzt nicht wirklich fremd. Aber es ist schon fremd, denn erstens war ich noch nie über Nacht dort, kenne es also wirklich auch nur als Tourist. Zweitens hat Triest so eine Art doppelten Schleier, denn ich hatte es ja schon erwähnt, Triest ist nicht nur eine italienische Stadt, sondern hat auch ganz viel KUK-Charme, ganz viel österreichische Geschichte. Es gehörte eben sehr, sehr lange zu Österreich. Und das ist für mich als Norddeutscher natürlich sozusagen doppelte Fremde, ne? Denn auch KUK ist mir natürlich sehr, sehr fremd. Und deswegen war das irgendwie eine spannende Stadt. Und dort habe ich mich hinbegeben und habe versucht, mein Leben sozusagen neu aufzubauen und meine kleinen Glücksrituale neu aufzubauen und habe überlegt, kriegen wir das hier in Triest auch genauso geschmeidig hin wie in Grado.
Auf dem Klappentext steht, du verlässt Grado und ziehst nach Triest, um auf Sinnsuche zu gehen. Mhm. Bist du wirklich nach Triest gezogen?
Ich war ein paar Monate da tatsächlich, aber ich bin immer mal wieder, also 60 Kilometer, ne? Also so, wenn es dringend war, war ich dann auch immer mal wieder zu Hause. Aber ich habe mich schon drauf eingelassen, ne? Also es sollte auch wirklich ein sehr humorvolles Experiment sein, aber es sollte auch wirklich ein Experiment sein. Also nicht irgendwie so einfach mal so was hinschreiben. Das hätte ja auch überhaupt nicht funktioniert, denn es war ja wirklich auch ein Versuchsaufbau. Ne?
Also bist du alleine gegangen?
Ich war allein. Einmal hat mich mein Schwiegervater besucht, den ich ja wirklich sehr, sehr verehre, der natürlich Triest in- und auswendig kannte. Ich habe keine Ahnung, wie er das macht. Aber Italiener, vor allen Dingen ab einem gewissen Alter, haben einfach überall irgendwelche Freunde und Bekannten. Also es ist wirklich erstaunlich. Das war ein sehr schönes Erlebnis und durch ihn habe ich dann auch wieder andere Leute kennengelernt. Aber so wäre es ja auch im normalen Leben gewesen. Ne? Also natürlich habe ich dort Menschen kennengelernt. Ich habe mich auf so ein paar kleinere Abenteuer begeben. Ich habe meine Bar gesucht. die ich dann jeden Morgen tatsächlich auch frequentiert habe. Und das hat Riesenspaß gemacht.
Die Bar, das interessiert mich. Bist du da reingekommen in die Bargesellschaft? Haben die Menschen dich angenommen oder hast du immer sozusagen an der Seite gesessen und hast die Leute beobachtet?
Also ein richtiges Annehmen ist nicht passiert. Ich glaube, das wäre in 2 Monaten auch zu wenig gewesen. Ja. Aber Italiener sind ja auch wirklich, ich habe es schon mal gesagt, wirklich gute Gastgeber. Also die wissen nach dem dritten Mal, was du am Morgen bestellst und stellen es dir dann auch sofort hin. Dann hatte ich auch ein Stammlokal für den Abend. Da war ich dann relativ schnell drin, weil am Abend kommst du natürlich auch mehr. Du bleibst länger, du isst was, du plauderst mit den Inhabern. Da war ich dann schon, ich will nicht sagen, in der Familie aufgenommen. Das wäre viel zu viel gesagt. Das ist ja immer so der Traum der Deutschen, dass sie irgendwie so gleich mit am großen Tisch der italienischen Familie sitzen. So einfach ist es nicht. Aber es war schon auch so Sinnsuche. Ich wollte einfach mal genauer hinschauen, was man so wirklich braucht im Leben, um, ich will nicht sagen glücklich zu sein, aber auf jeden Fall so eine gewisse Grundzufriedenheit zu haben.
Als Außenstehender, wenn ich so auf deine Werke, auf deine Bücher und Publikationen schaue, hast du natürlich das ganz, ganz große Glück, dass du schreiben darfst, dass man dich lässt, dass man dich sogar bittet, dass man die Bücher verlegt. Das ist ja tatsächlich ein Traum von ganz, ganz vielen Menschen. Gab es da bei dir so eine Art Durchbruch, wenn du dir die unterschiedlichen Bücher anschaust? Gab es so einen Moment, wo du sagst, okay, mit diesem Buch hat sich tatsächlich bei mir viel verändert?
Es war das Jahr 2000. Der Golfsport boomte in Deutschland. Tiger Woods machte Golf plötzlich bekannt. Und DTV, der große Verlag, war auf der Suche nach einem Buch über Golf. Kleine Philosophie der Passionen Golf. Und es gab damals einfach nicht viele Journalisten, die mit diesem Sport irgendwas anfangen konnten. Ich konnte das, Gott sei Dank, und schrieb dann dieses Buch. Und dieses Buch wurde ein kleiner Bestseller. Dieses Buch führte dazu, dass die Verlegerin von DTV gesagt hat, sag mal, du wohnst doch in Italien. Hier, es ist doch gerade Maria, ihm schmeckt's nicht rausgekommen. Schreib doch mal über dein Leben in einer italienischen Familie. Und ich so, oh nein, im Jahr 2001, ein Deutscher in Italien, will das wirklich noch jemand wissen? Also habe ich geschrieben, Laura, Leo, Luca und ich, wie man in einer italienischen Familie überlebt. Kam im November 2005 raus. Im Dezember 2005 schrieb mich der Verlag an, das Buch rennt. Ich kenne noch genau diese Formulierung. Buchhändler haben halt so eine, also Verleger haben halt so eine eigene Sprache. Und das war dann wirklich ein Bestseller, ich glaube, bis ins letzte Jahr gab es die 10. Auflage. Und das hat mich natürlich auch so ein bisschen als Italien-Spezialist gebrandet. Ne? Also die Leute wussten, guck mal, der schreibt nicht nur über Italien, der lebt auch dort. Und dann kamen natürlich solche Sachen wie Geosaison oder Merian oder Feinschmecker. Schreib uns doch mal was über Venedig, du bist doch gerade unten. So gab es dann, so ging es dann immer weiter. Und vielleicht auch noch ein Buch, was ganz viel verändert hat, ist Wir sind Papa, ein Erziehungsratgeber, 2009 bei Gräfe und Unzer erschienen. Ein hochseriöser Verlag. Alle waren dagegen, dass ich dieses Buch dort veröffentliche, weil sie gesagt haben, erstens ist er kein Pädagoge, zweitens kein Kinderpsychologe oder drittens kein Kinderarzt. Was will der uns über Erziehung erzählen? Ich habe aber einfach nur die Erziehungstipps meiner italienischen Schwiegermutter aufgenommen und hingeschrieben. Und das Buch kam auch irgendwie im November 2009 raus. Im Dezember gab es einen technischen Ausverkauf, denn Amazon hat mit diesem Buch, ohne dass ich es wusste, ohne dass es der Verlag wusste, seine Weihnachtswerbung gemacht.
Nein.
Ja, sie wollten nämlich zeigen, dass es bei Amazon nicht nur Bücher gibt und sie zeigten, also ganz irre, so geht's manchmal, du brauchst Glück. Ich kann dir auch später erzählen, es gab auch ein paar Bücher, wo ich richtig Pech hatte, gibt's auch. Aber Amazon hat dieses Buch als Weihnachtswerbung genommen, du siehst eine glückliche Familie unterm Weihnachtsbaum, Kind spielt mit einem kleinen Roboter, darunter steht bei Amazon für 39 Euro. Anderes Kind spielt mit einer Puppe, bei Amazon für 99 Euro. Sie wollten einfach zeigen, dass so. Und dann reicht die Frau dem Mann mein Buch und sagt, ich habe noch ein Geschenk für dich. Der Mann macht das Buch auf, wir sind Papa, also sprich, sie ist schwanger. Ja gut, das ist natürlich ein Glücksfall gewesen, der mich dann auch auf die Spiegel-Bestsellerliste gebracht hat. Und Glück, manchmal, also gerade in kreativen Berufen brauchst du Glück.
Aber was für zwei... Also erstmal, was für zwei schöne Geschichten und was für zwei tolle Situationen, dass es irgendwie so ein kleines Golfbuch war, das den Weg bereitet hat und dass es sozusagen dann auch so ein total der random Zufall war, dass Amazon dein Buch dort in diese Werbung platziert hat, ohne auch zu fragen vorher.
Ohne zu fragen, und das aber dann, war mir natürlich trotzdem recht. Es war wirklich natürlich Werbung, die vor der Tagesschau lief, ne? Die, also wirklich im Primetime-Slot und also irre.
Großartig.
Leider nicht mehr auf YouTube zu sehen. Ich hatte es mir mal abgespeichert, aber inzwischen ist der Link gelöscht worden. Wirklich eine süße Werbung, also auch cool gemacht.
Ja, vielleicht taucht das irgendwann mal wieder auf. Ja. Kommen wir mal nochmal zu dem neuen Buch, kommt im Mai raus. In welchem Genre würdest du das selber einordnen?
Ja. Das ist ein Problem in allen meinen Büchern. Die Buchhändler wissen nicht so genau, wo sie es hinlegen sollen. Und das ist wirklich ein Problem, weil Buchhändlerinnen und Buchhändler brauchen Schubladen. Und ich meine das gar nicht böse. Aber es gibt, keine Ahnung, 5000 Neuerscheinungen pro Monat. Die müssen einfach wissen, ist das ein Reisebuch? Ist das Belletristik? Ist das ein Sachbuch? Ist das ein Ratgeber? Und meine Bücher hängen tatsächlich fast alle immer so ein bisschen dazwischen. Kritiker hat mal geschrieben, ich sei der Begründer des literarischen Realismus, was natürlich Unsinn ist, ich bin ganz sicher nicht der Begründer, aber er sagt eben, ich schreibe über reale Sachen, aber mit literarischen Mitteln. Damit kann ich leben. Das ist gut, aber ich bin da nicht der Einzige. Aber es macht es den Buchhändlerinnen und Buchhändlern wirklich schwer. Also ich habe mein Buch Mein Leben am Strand, was letztes Jahr rauskam, das habe ich in einigen Buchhandlungen einer großen Kette, lag das bei Esoterik und Lebenshilfe. Also what? Ja, das ist dann wirklich, das ist Pech, ne? Also wenn's neben Harpe Kerkeling liegt, ich bin dann mal weg, dann ist alles gut, ne? Aber ich meine,
Es gab mal ein Buch von Desiree Nick, da war sie noch sehr unbekannt. Da war sie damals bei mir zu Gast in der Sendung und das hieß, glaube ich, Leider ausverkauft. Also der Titel des Buches war Leider ausverkauft, stellte sich später auch als echtes Problem raus, weil man das natürlich irgendwie sofort falsch verstanden hat und dann eben gedacht hat, ist vergriffen und dann eben sich auch nicht weiter darum gekümmert hat oder sowas. Also tatsächlich gibt es da scheinbar einige Regeln in der Buchbranche, wo man irgendwie ganz, ganz doll aufpassen muss. Aber die Esoterik bringt mich zu der Sinnsuche. Also dein neues Buch behauptet ja, du wärst auch so ein bisschen auf Sinnsuche. Ich habe den Eindruck, wir sind beide gleicher Jahrgang, 71, und wenn ich so mich in meiner Generation, in meinem Freundeskreis umschaue, habe ich den Eindruck, dass viele von uns, ich pack mich da gleich mit rein, tatsächlich noch so ein bisschen auf der Suche sind, das komplette Potenzial, was wir haben, irgendwie auch in die Welt zu bringen. Jetzt komme ich erstmal ganz persönlich, geht dir das auch so? Oder bist du da schon so voll angekommen, dass du sagst, nö, eigentlich spiele ich mein komplettes Potenzial aus und das ist gar nicht so mein Thema?
Also ich finde es spannend, dass du die Generation erwähnst. Ich glaube, für uns ist es ja eine relativ neue Sache, sich auf Sinnsuche zu begeben. Und ich lasse es jetzt mal relativ groß. Ich glaube, für die Leute, die nach uns kamen, die haben schon früher überlegt, Achtsamkeit, so großes Thema, ne? Also, dass man sich so ein bisschen, dass man sich ein bisschen mit sich selbst beschäftigt. Ich glaube, das kann manchmal auch ein Fehler sein. Zu viel Selbstreflexion kann auch nicht gut tun, aber was für mich wichtig war, ich wollte einfach mal sehen, was sind denn eigentlich meine Prioritäten? Ne? Und diese Frage stelle ich mir durchaus auch beruflich. Wir haben alle viele Ideen. Muss ich dir nicht erzählen. Du machst ja, keine Ahnung, wie viele Podcasts hast du jetzt rausgebracht? Wie viele Folgen? 300?
Nein, so viel sind es nicht, 140. Okay. Ich bin quasi noch ein Newbie.
Okay. Nein, es ist wirklich so, beruflich, aber natürlich auch ein bisschen privat. Was genau sollte man sich vornehmen? Welche Wege sollte man gehen? Das ist schon eine Frage, die, ja, das stimmt, stellen sich viele bei uns. Ist vielleicht auch eine Altersfrage. Mit 30 sieht's halt anders aus als mit Mitte 50. Mit 30 kannst du noch mehr Wege gehen und im Zweifel auch wieder zurückgehen, wenn es nicht funktioniert hat. Wir müssen ein bisschen haushalten mit unseren Ressourcen. Von daher war diese Triestreise eben auch wichtig, um zu sagen, ich gucke mir mein Leben mal ein bisschen von außen an. Ja, gehe mal eben raus aus diesen geliebten und wichtigen Ritualen und gucke mal, wie sieht's denn aus, wenn ich irgendwie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung sitze, ohne Fernseher, was macht mir denn dann noch Spaß, was will ich unbedingt machen, wo werde ich kreativ, wie schreibe ich, über was will ich schreiben? Ich habe zum Beispiel jetzt, also für mich gelernt, und das wird sich auch durch die nächsten Bücher ziehen, dass ich jetzt sehr, sehr in die Belletristik einsteigen werde. Also auch Triest ist schon sehr literarisch angehaucht. Aber ich denke, also ich darf noch nicht zu viel sagen, aber im nächsten Jahr, nehme jetzt also tatsächlich erstmal eine längere Pause, hab bewusst irgendwie jetzt nicht so viele Bücher rausgebracht, beziehungsweise es kommen jetzt erstmal nicht viele Bücher bis zum nächsten Frühjahr, gar kein Buch. Und dann wird es in der Belletristik rappeln.
Ist das ein deutsches Ding, dass wir nach dem Sinn suchen und dass wir so reflektieren? Du kannst das beurteilen, weil du kennst zumindest die italienische Sicht auf diese Frage.
Ja, also ich habe tatsächlich auch mal, also bei Pinos Bar fragt sich keiner nach dem Sinn des Lebens. Die Frage stellt sich da nicht. Da wird der nächste Weißwein geordert und das ist manchmal gar nicht die schlechteste Variante. Ich habe mal geguckt, bei italienischen Büchern, ja, es ist deutlich seltener, diese Sache mit Sinnsuche, Achtsamkeit, das ist in Italien. Ich glaube, es wird ein bisschen schon gelebt in Italien, ohne dass sie es so richtig wissen. Also diese familiären Strukturen, dieser soziale Zusammenhalt, den man eben perfekt in diesen Bars sieht. Pinos Bar gibt es in jedem italienischen Ort, im kleinsten Ort gibt es eine kleine Begegnungsstätte. Ich glaube, das sorgt schon dafür, dass du einfach ein bisschen stabiler psychisch gebaut bist. Es gibt ja auch Untersuchungen, ich habe mich da mal für ein paar Bücher mit intensiv beschäftigt, dass Kinder, die regelmäßig mit ihren Eltern Abendessen, viel weniger anfällig sind für Drogen, für Depressionen, gar für Suizidgedanken. Also die Familie ist schon, und in Italien ist inzwischen die Scheidungsrate auch hoch, Familie muss nicht immer heißen Vater, Mutter, Kind, sondern das kann ja auch irgendwie eine erweiterte Familie, kann auch der Freundeskreis sein, aber dieses gemeinsame Essen, und das ist ja in Italien ganz entscheidend, auch über Generationen hinweg, hilft ganz offenbar bei, um dich psychisch ein bisschen stabiler zu machen und resistenter.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass in Deutschland uns sozusagen da ein bisschen was von diesem sozialen Kit weggebrochen ist und jetzt bemerken wir das und suchen sozusagen mit der Frage nach dem Sinn oder wie kriegen wir das wieder? Wie ist denn das mit Social Media in Italien? Ist das ein großes, wichtiges Thema, ähnlich wie es in Deutschland ist oder ist es das vielleicht auch gar nicht so?
Doch, also Social Media macht hier auch schon richtig Stress. Es gab letzte Woche, unschöne Geschichte, passt eigentlich gar nicht zu unserem Gespräch, aber es gab einen 13-Jährigen, der versucht hat, seine Lehrerin zu erstechen. Hat sie auch attackiert und schwer verletzt, 13, hat es vorher auf Telegram, glaube ich, oder Instagram angekündigt, zeigt sich uneinsichtig, schreibt, das Einzige, was er bedauert, ist, dass er sie nicht umgebracht hat. Also und inzwischen wird in Italien auch, wie in vielen anderen Ländern, auch über ein Social-Media-Verbot für Ü16 oder Ü14 diskutiert. Und dieser Fall ist gerade sehr aktuell und natürlich auch wirklich übel. Es gibt die Probleme auch. Ich habe ja meine Theorie ist ja auch, dass viele Ältere auch nicht sehr gut mit Social Media umgehen. Aber das lassen wir mal beiseite. Also meine Töchter sind, glaube ich, besser im Social Media als ich. Aber das ist dann eben auch eine Sache. Ich weiß, Harald Schmidt hat mal den schönen Satz übers Fernsehen gesagt. Das Fernsehen macht die intelligenten Leute intelligenter und die dummen Leute dümmer. Ich glaube, das kann man fast so ein bisschen auf Social Media anwenden. Das
ist, ob es die intelligenten Leute intelligenter macht, ist eine steile These, aber den zweiten Teil, da gehe ich auf jeden Fall mit. Lass uns doch mal über deinen Podcast reden. Du hast vorhin gesagt, dass im Grunde dich andere Leute, Freunde und Bekannte darauf gebracht haben, mit diesem Podcast anzufangen. Nun bist du ja auch in deiner Selbstständigkeit ein unternehmerisch denkender Mensch. War das eben auch ein Grund, warum du gesagt hast, okay, das ist eine neue Plattform, wo ich eben auch Reichweite gewinnen kann. Ich gehe in dieses Podcast-Game?
Absolut. Also ich sehe es im Buchmarkt deutlich, dass Gesichter hinter den Büchern immer wichtiger werden. Also auf mancher Sachbuch-Bestsellerliste sind 8 von 10 Leuten Fernsehnasen. Das ist einfach so. Ne? Das ist einfach, die Menschen wollen Bücher kaufen von Leuten, die sie irgendwie kennen und sei es nur irgendwie über einen Podcast. Also das war durchaus auch eine Entscheidung zu sagen, ich muss mir, und das klingt jetzt wahnsinnig doof, aber es geht jedem Autor und jeder Autorin so, du musst hier so ein bisschen deine eigene Marke aufbauen. Das ist manchmal nervig, manchmal will man ja gar nicht auf Instagram sein, man will gar nicht bei LinkedIn Sachen posten, aber es geht heute nicht mehr anders. Es ist so die klassische, also Beispiel, vor 20 Jahren, wenn mein Buch in der FAZ besprochen wurde, dann stand es einfach in der nächsten Woche auf der Bestsellerliste. Hypothetisches Beispiel. Wenn es heute in der FAZ besprochen wird, verkaufen sich am nächsten Tag 50 Bücher mehr. Das ist einfach, da hat sich viel geändert. Da die klassischen Medien verlieren ein bisschen oder auch sehr an Wucht und Wirkung. Und das muss man so ein bisschen als Einzelunternehmer tatsächlich über diverse Kanäle dann so ein bisschen selber anschieben. Also ich glaube schon, es gibt so Sachen wie, wenn du in der ARD-Talkshow sitzt, das ist nach wie vor groß, keine Frage. Ne? Aber so das klassische Feuilleton, wie da der Einfluss noch ist oder eine Spiegelbuchbesprechung, besser als nichts, keine Frage. Aber eine Spiegelbuchbesprechung vor 20 oder 30 Jahren war Gesprächsthema überall. Ne? Und inzwischen mit den vielen, vielen, vielen Medien ist das nicht mehr so. Und deswegen glaube ich, auch mein Rat an Autorinnen und Autoren und auch an Journalistinnen und Journalisten, nehmt euch so diese Sache vor, eure eigene Marke zu werden. Klingt schrecklich, ich kann es nicht besser formulieren, aber ihr wisst, was ich meine.
Das ist ja mittlerweile auch tatsächlich bekannt, dass die Buchbranche von ihren AutorInnen abverlangt, eben stark ins Buchmarketing mit einzusteigen. Ich würde sogar so weit gehen, dass, glaube ich, eine große Bekanntheit und Reichweite auf Social Media manchmal mehr zählt als der deutschste Autorenplot, oder?
Absolut. Und es ist nicht nur die Buchbranche, meine Schwester ist Schauspielerin und die hat erzählt, wenn ein Regisseur unsicher ist, mit welchem der beiden Personen er die Rolle besetzen soll, schaut er sich die Social-Media-Followerschaft an. Und wenn eine davon 100.000 Follower hat und der andere nur 10.000, nimmt er die 100.000 Follower hat. Also krass, ne? Weil natürlich, klar, es ist wichtig, dass dann über den Film gesprochen wird und die mit 100.000 Followern kriegt das besser hin als die mit 10.000 Followern. Also es ist schon hart, aber ja.
Wir haben diese Diskussion auch gerade in den Medien gehabt. Ich habe es vor kurzem, ich glaube, da ging es um ein ZDF-Volontariat oder sowas und da, also die Ausbildung zum Redakteur beim ZDF, und da wurde auch abverlangt, man solle angeben, wie groß die Reichweite ist oder sowas. Und da gab es einen riesen Aufschrei, wurde gesagt, es kann ja nicht sein, dass das jetzt ein Kriterium ist. Aber die Realität scheint so zu sein, ja. Es wird immer wichtiger. Mhm. Und kommt dir der Podcast entgegen, so von deiner Freunde und von deinen Skills? Oder war das schon so ein Ding, wo du gedacht hast, jetzt soll ich mich dann auch vor das Mikrofon setzen und auch noch sprechen, ernsthaft?
Also ich schreibe seit 25 Jahren Bücher, also echte Bücher, die veröffentlicht werden. Und ich habe bis vor 3 Jahren keine Lesung gehalten, weil ich geglaubt habe, das packe ich nicht, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, ich habe keine gute Stimme, ich bin nervös und so weiter. Dann hat mich vor 3 Jahren der Verlag von meine Bar in Italien, hat gesagt, Mensch, wir haben so eine schöne Lesung in einem Schloss, das müssen Sie unbedingt machen, das hilft dem Buch so sehr. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir das. Aber ich will keine Bühne, ich will kein Licht, ich will kein Mikrofon, ich will einfach sozusagen mit den Leuten plaudern. Dann komme ich in dieses Schloss Porcia, Bühne, Licht, Mikrofon, eine Band. Und ich dachte, okay, hier falle ich um. Also hier, ich bin mir sicher, das schaffe ich nicht. Und dann passierte was ganz Komisches. Ich habe tagelang nicht geschlafen, also wirklich, ich übertreibe nicht. War ganz, ganz schlimm. Ich nehme das Mikrofon in die Hand und ab da war alles vorbei. Alles gut. Es war alles gut. Ich hatte Spaß. Die Leute haben gelacht. Ich habe Geschichten erzählt. Ich habe keine Ahnung, beziehungsweise inzwischen weiß ich, was passiert ist. Ich weiß, dass ich inzwischen eine große, große Expertise über Italien habe und glaube, dass ich eine Expertise habe, mit der wenige andere Menschen mitkommen, weil ich einfach seit über 20 Jahren hier lebe, weil ich jede Region bereist habe. Ich war für ganz viele Zeitschriften überall. Also ich glaube, dass dir das eine Sicherheit gibt, irgendwie vor Leuten zu sprechen, wenn du genau weißt, hier kann eigentlich nichts schiefgehen, weil du auf jede Frage des Publikums eine Antwort weißt. Und das ist natürlich ein tolles Gefühl. Also ich bin ja bald wieder für das neue Buch auf Lesereise. Mhm. Die Stunden vorher sind immer noch furchtbar. Ich laufe im Hotel auf und ab, aber ich glaube, das geht ja jedem Performer so. Also du hast ja vor Millionen Publikum zum Teil moderiert. Erzähl gern mal, wie das bei dir ist oder war. Aber wirklich, der Mikrofon, ich gehe auf die Bühne und ich sehe die Leute und alle freuen sich und ich freue mich mit und dann geht's los.
Ja, das ist der Klassiker, dass man vorher sehr aufgeregt ist, da immer die Angst mitschwingt, keinen Kontakt zum Publikum hinzubekommen. Ich glaube, darum geht es. Ich glaube, es geht nicht so sehr, dass man irgendwie die Inhalte vergisst oder was man sagen möchte oder sowas, sondern dass man einfach vor einem Publikum steht und dann sitzen da 250 Leute und die sind sich einig, der Mensch da vorne, der redet, ist total doof. Vor der Situation hat man Angst und die tritt eigentlich nie ein. Was hast du nach dem Auftritt gedacht in der Burg, als du da rauskamst? Hast du gedacht, jetzt bin ich der Ritter des Podcasts, jetzt kann's losgehen?
Nee, aber es war natürlich schon dann die Hilfe zu sagen, ja, es scheint ja irgendwie doch ganz gut zu funktionieren. Ich könnte es ja mal versuchen. Ne? Und
ja, es funktioniert vor allen Dingen großartig. Ja, also wir müssen nicht unterstapeln. Mhm. Ich habe gelesen, dass deine Einzelfolgen bis zu 8000 Abrufe haben.
Ja, das ist Also ich muss sagen, also ganz ehrlich, ist es wirklich das erfolgreichste Projekt, was ich, glaube ich, jemals angeschoben habe. Ist wirklich so, weil irgendwie bei Büchern, ja, da waren ja auch Erfolge dabei, keine Frage. Aber dass es so vom Anfang an so gut läuft, das habe ich wirklich, ich hätte damit nicht gerechnet und ich bin natürlich heilfroh drüber und ja, freut mich riesig und ab jetzt mache ich es ja sogar wöchentlich.
Ne? Ja, also das habe ich gehört. In der letzten Folge hast du angekündigt, dass du vom 2-Wochen-Rhythmus auf wöchentlicher Rhythmus
gegangen bist.
Ne?
Ganz genau.
Und ich kann an dieser Stelle gratulieren, du hast Einjähriges jetzt mit deinem Podcast.
Ganz genau, ja genau.
Wow, das ist der Hammer.
Ja, sehr cool. Und ich habe es vergessen, in der Folge zu feiern, verflixt. Muss ich nochmal nachholen.
Auch der Klassiker. Bitte für Zweijährige einfach mal reinschreiben, damit du das ordentlich feiern kannst. Ja. Was war denn die wirkliche Herausforderung? Du hast vorhin gesagt, du hattest so ein bisschen Respekt vor der Technik, aber Technik ist am Ende, ne? Braucht man jemanden, der es einem erklärt oder einrichtet. Ja. Ja. Was gab es eine echte Herausforderung oder eigentlich nicht?
Ja, Nervosität einfach, ne? Also ich hatte wirklich so ein bisschen Schiss, wird das funktionieren? Es gibt doch so viele Podcasts, bin ich nicht zu spät dran? das Übliche, ne? Aber es gibt eben noch keinen Podcast über die obere Adria, zwischen Venedig und Triest, Grado, Jesolo. Und ich hatte nie die Angst, dass mir Ideen ausgehen, weil ich meine, es gibt hier 3 Tageszeitungen, also wie gesagt, die erscheinen täglich und sind randvoll mit Meldungen und zum Teil auch sehr kuriosen Meldungen. Aber es war einfach so, die Nervosität und natürlich auch eine gewisse Überlastung, ja, dass es dann doch ein bisschen viel wird, aber letztlich auch beim Podcast ist es ja so, natürlich, man muss sich vorbereiten und ich bereite mich sehr sorgfältig vor, ich drucke mir tatsächlich alles aus, was ich dann erzähle, versuche dann natürlich nicht abzulesen, aber es ist mir einfach so eine Sicherheit, dass wenn ich irgendwie stottere, dass ich weiß, okay, hier liegt's ja, darüber wollte ich gerade reden. Aber auch da bringt natürlich oder kommt mir sehr entgegen, dass ich über Italien eigentlich genug erzählen kann. Ne?
Du hast gerade gesagt, du hast darüber nachgedacht, braucht es so einen Podcast noch? Gibt es nicht vielleicht schon einen? Das ist ein Klassiker. Alle, die Podcasts beginnen, stellen sich diese Frage und deswegen stelle ich mal eine andere Frage. Hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht, ob es ein Buch über das Thema, über das du schreiben möchtest, schon gibt?
Ja.
Ah, auch, okay.
Ja, beispielsweise, also du hast recht, meine Bücher sind schon originär, ja, also und andere Bücher sind auch originär. Es ist noch nicht alles erzählt worden und wenn schon alles erzählt wurde, dann noch nicht von allen. Also man kann immer wieder einen neuen Twist finden. Aber zum Beispiel, ich mache was ganz Verrücktes, ich habe nie eine Zeile von Maria, ihm schmeckt's nicht gelesen. Ganz bewusst nicht, um mich gar nicht erst so in Versuchung zu führen zu lassen, ihm zu folgen oder gar irgendwie auch unterbewusst irgendeine Idee zu klauen, kann auch passieren. Ne? Also ich habe keine einzige Folge, es gibt Grado-Krimis einer österreichischen Schriftstellerin namens Andrea Nagele. Sie war auch bei mir im Podcast zu Gast. Ich habe ihr gesagt, ich sag's auch im Podcast, ich habe von dir keine Zeile gelesen und werde das auch nicht tun, weil ich einfach nicht will, dass ich unterbewusst hier irgendwas klaue, irgendeine Idee, irgendein schönes Bild. Also kann man verrückt nennen, aber so mache ich das. Und so bin ich auch immer sicher vor irgendwelchen Plagiatsvorwürfen, hoffentlich.
Guter Punkt, ganz interessanter Punkt. Zu der Fragestellung, gibt es schon einen Podcast über? Antworte ich eigentlich immer, gibt es schon eine Liebesgeschichte im Kino als Buch, als Hörspiel, was auch immer? Mhm. Natürlich gibt es das und deswegen ist es aber nicht falsch, mit einer neuen eigenen Geschichte irgendwie darauf auf den Markt zu kommen. Gibt es Resonanz auf Radio Adria?
Sehr positiv, also wirklich verrückt. Alles gut, alles wunderbar. Also ich mache einfach genauso weiter und ich freue mich riesig. Resonanz gibt es ja auch, jetzt geht ja hier die Saison los, das heißt, ging schon in den letzten Tagen los, dass ich auf der Straße angesprochen werde, wir hören Ihren Podcast so gern. Also tolles Gefühl, wirklich cool. Oder die Leute kommen in Pinos Bar rein und dürfen wir stören, dürfen wir ein Foto machen? Mein Gott, da frage ich mich immer, freut mich riesig, aber ich frage mich immer, wie fühlt sich ein echter Star? Ja, also der wirklich nicht mehr vor die Tür gehen kann. Nein, also ganz, 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 ganz toll und natürlich sind Menschen, die Bücher lesen, auch anständig genug, jetzt mich nicht dann zu fragen, wenn ich gerade den Mund voller Spaghetti habe. Aber nein, wirklich alles wunderbar. Also ich liebe es, was ich da für eine Community habe, die ich natürlich auch seit 9 Jahren über diesen wöchentlichen Newsletter füttere und pflege und da auch viel, viel Feedback bekomme. Schreib doch mal was darüber, schreib doch mal was darüber. Ne? Also ich habe vor, also ich habe eine Webseite namens postausitalien.com und da schreibe ich jeden Freitag die mediterrane Wochenschau. Und die schreibe ich seit 6 Jahren, seit es in Italien mit Corona losging. Lange her, aber ihr wisst vielleicht noch, oder Markus, du erinnerst dich, Italien war das erste europäische Land, was betroffen war, was dicht
ganz
machte.
Schlimm, ja, ganz schlimm betroffen war.
Die Bilder von Bergamo haben wir alle noch vor Augen und die Leute bestürmten mich, was ist da los, schreib doch mal. Und ich so, okay, dann mache ich das ab jetzt regelmäßig. Jeden Freitag kriegt ihr hier ein Update, wie es hier aussieht. Und das hat, also ich bin, man ist ja gemein, es zu sagen, aber ich bin ein Corona-Gewinner geworden. Also der Blog ist daraufhin explodiert. Die Leute wollten wissen, sie wollten eben auch wissen, wann können wir wieder nach Italien reisen. Auf der anderen Seite, und jetzt um mal über einen Flop zu sprechen, Corona hat auch einem Buch von mir sehr geschadet. DTV und ich hatten die Idee, eine Krimireihe in Venedig zu machen, sozusagen der neue Donna Leon. Das Buch, das erste Buch der Reihe, Wenn die Gondeln untergehen, kam im April 2020 raus, mitten im kompletten Lockdown, wo auch vor allen Dingen keiner irgendwas anfassen wollte, was irgendwie nach Italien aussah.
Oh, ja.
Das Buch war dann tatsächlich ein Flop. Das ging dann einfach nicht weiter, diese Reihe. Leider, leider.
Und so ein schönes Thema in einer so, so schönen Kulisse, ne?
Ja. In ich glaube schon, ich hätte auch einen anderen Dreh gefunden als Donna Leon. Oder habe auch in dem Buch einen anderen Dreh gefunden. Es handelte sich um ein deutsch-italienisches Ermittlerpaar. Aber wie gesagt, es kam genau zur falschen Zeit raus. Gibt's auch.
Aber auch wieder ein Umstand, also mit dem Newsletter, ein Umstand, der zu etwas Positivem bei dir in deinem Leben geführt hat.
Absolut, absolut. Also der Newsletter ist wirklich so ein bisschen mein Schatz. Ne? Der ist auch wirklich kostenlos und werbefrei. Und ich werde ihn so lange weiterschreiben, bis mir die Hände abfallen. Es ist auch eine gute Fingerübung. Klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber ich merke ja auch, welche Themen lieben die Menschen. Über was wollen sie mehr hören? Über was wollen sie weniger hören? Das ist immer, da kriege ich wirklich viel, viel Resonanz, weil die Leute sich eben auch so ein bisschen als Teil der Familie führen. Ich spreche sie auch als liebe Familie an und ich habe ja, das schreibe ich ja in jedes Buch von mir rein und das kann ich nur jedem empfehlen. Ich schreibe in jedes Buch rein, dass ich innerhalb von 24 Stunden auf jede Mail antworte. Und dann schreiben mir ganz viele und sagen, das wollen wir doch mal testen. Und dann sind die total,
Und dann sind die total
aus dem Häuschen, wenn ich halt zurückschreibe und sage, ja, hier, bitte. Und dann sage ich noch nicht, dass sie denken, es ist eine generische Mail. Ne? So man könnte ja was vorformulieren. Ja. Dann gehe ich auch tatsächlich drauf ein. Keine Ahnung, schöne Grüße nach Bad Schwartau oder so. Ne? Und hier, schöne Grüße aus der Bora. Hier pfeift es gerade. Also das sind ganz wenige Minuten am Tag, aber es ist ein sehr cooles Community-Building.
Diese Individualität in der Ansprache, ich glaube, das ist etwas, was dich auch ausmacht. Ich habe deinen letzten Podcast gehört und da gab es einen kleinen Werbeblock. Und ich bin jetzt nicht so der Mega-Freund von Werbung in Podcast oder sowas. Also ich lasse es über mich ergehen. Aber bei dir war es so, dass du über ein Brillengeschäft in Grado gesprochen hast. Und wo ich dachte, so wie wunderschön ist das denn? Also wie toll kann eine Werbung erzählt werden, dass ich, obwohl ich damit gar nichts zu tun habe, weil ich eben gerade keine neue Brille brauche, trotzdem gerne zuhöre und auch noch was erfahre. Also dir gelingt es sozusagen sogar, die Werbepartner in da irgendwie ganz toll mit einzubinden. Gratulation.
Ja, das freut mich natürlich sehr, weil klar, ich habe ja gerade gesagt, ich tue mich auch ein bisschen schwer mit, aber ich habe ja gerade gesagt, ich hau den Newsletter seit 6 Jahren jeden Freitag raus und der ist kostenlos und werbefrei. Und du weißt, wie teuer eine Produktion ist für uns Einzelkämpfer.
Total.
Und ein Podcast ohne Werbung hätte ich einfach nicht, zumindest nicht wöchentlich hinbekommen. Und deswegen, ich werde auch im nächsten Podcast darüber sprechen, warum ich das mache. Und dass ich auch, du hast es ja gemerkt, ich nehme wirklich auch nur gute Freunde rein oder Leute, über die ich sogar schon vor Jahren in meinem Newsletter geschrieben habe. Also ich will das wirklich ganz, ganz sauber halten. Aber ein bisschen Zuschuss muss sein, weil Podcast machen ist einfach sehr, sehr teuer ist. Wem erzähle ich das?
Und Und das ist ja sogar, das sind ja Host-Rate-Ads, die du da quasi irgendwie platzierst. Und es ist das Beste, was man eigentlich im Podcast machen kann, weil man es eben dem Podcaster oder der Podcasterin auch wirklich abkauft. Mhm. Bei dir kauft man es zu 100% ab. Du hast jetzt auch noch, du bist schon wieder den nächsten Step gegangen und hast vor einiger Zeit angefangen, deinen Podcast auch zu visualisieren. Du bist nämlich mit deinem Podcast auch auf YouTube gegangen. Und zwar mit einem interessanten Move. Erzähl mal bitte, Stefan.
Ja, also ich habe überlegt, Videopodcast würde mich jetzt dann doch zu sehr stressen. Also und ich müsste da auch erstmal die Ausrüstung und Ausleuchtung und so weiter. Wir hatten ja vorhin kurz drüber gesprochen.
Ja.
Das will ich mir ein bisschen aufheben. Jetzt gehe ich ja erstmal wöchentlich raus. Das ist ja auch schon ein Schritt. Ne? Jetzt will ich das erstmal auf eine stabile Bahn bringen und dann gucken wir über einen echten Videopodcast. Was ich bis dahin gemacht habe, ich habe einfach Bilder aus Italien, Filmsequenzen aus Italien, die ich auf meinem Handy habe, zusammengeschnitten, die sozusagen als eine Art Bildschirmschoner zu meiner Audiospur laufen. Das hat beim ersten Mal richtig gut geklappt, die nächsten Male nicht so richtig. Also es war jetzt, ich habe jetzt noch nicht irgendwie den Schatz habe ich noch nicht geborgen. Ja, also es ist noch nicht perfekt. Also ich denke, wir werden bald auf einen echten Videopodcast umschwenken müssen, weil natürlich die Text-Bild-Schere immer ein bisschen schwierig ist, wenn ich irgendwie, ich zeige im Videopodcast den Strand von Grado, rede aber gerade über die Gondeln in Venedig.
Ja.
Das ist halt tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber ich dachte mal, so als Experiment versuche ich es mal. Ich werde es auch vielleicht noch mal ein bisschen weitermachen. Aber ich denke mal, so ab Mitte des Jahres wird es einen echten Videopodcast geben, zumal ja auch jetzt fast alle große Plattformen das unterstützen. Jetzt ist ja auch Apple nachgezogen, habe ich bei dir erfahren. Von Spotify habe ich selber erfahren. Podigy macht das auch irgendwie. Wir sind ja beide bei Podigy. Also das ist, glaube ich, irgendwie, das wäre dann der nächste Schritt.
Aber ich finde es super, dass du den sozusagen schon vorbereitest, jetzt schon auf YouTube sichtbar bist und dir dann auch noch einen visuellen Move überlegt hast, der quasi eine Brücke baut und es einfach machst. Also das finde ich an der ganzen Geschichte am allerbesten und dann kann man sich ja auch im Hintergrund gut darauf vorbereiten, tatsächlich in den Videopodcast irgendwie reinzugehen. Du hast vorhin schon erzählt, bald geht's auf Lesereise. Ich habe gesehen, du bist sogar in Wien am 19. Juni bist du in Wien. Alle anderen Termine könnt ihr auch in den Shownotes sehen. Wenn ihr Stefan also mal live erleben wollt, dann habt ihr die Möglichkeit dazu. Wie sieht's denn mit Live-Podcasting aus eigentlich, wenn du eh auf Lesereise bist, Stefan?
Also ich bin ja beim Podcast-Festival in Klagenfurt.
Ja.
Ich glaube, da wird's einen Live-Podcast geben, bin mir noch nicht so ganz sicher.
Aber mit dir?
Ja.
Also ja, deiner meine ich.
Ja, was heißt live, dass ich direkt...
Dass du sozusagen eine Episode mit den Zuschauenden vor Ort live aufzeichnest.
Ah, fänd ich ja super. Drüber nachgedacht. Ja, würde das gut
funktionieren? Ja, das wäre hervorragend. Also das ist sozusagen mein großer Traum, vielleicht sogar für dieses Jahr, meinen Live-Podcast zu machen, also vor Menschen. Ich finde das super.
Ah, so und meinst du das. Okay. Aber du kannst danach in der Nachbearbeitung ja schon noch schneiden und so. Ne? Das
klar, musst
du
natürlich.
Machen. Ah, ja. Verstehe. Ja.
Denk mal drüber nach, das könnte was Tolles sein.
Nee, was ich überlegt hatte, Birgits Idee, dass ich zum Erscheinen meines Buches Espresso unter Sternen eine Lesung mache, sozusagen eine Podcast-Lesung. Also eine Podcast-Folge nur über das Buch, vor allen Dingen auch so ein bisschen die Entstehungsgeschichte, die Zweifel, alles, was so in ein Buch reingehört, ne? Oder beziehungsweise super. Rund um ein Buch erzählt werden kann. Das ist, glaube ich, auch eine gute Idee.
Super. Machst du es mit jemandem zusammen oder würdest du es alleine machen?
Gute Frage. Ich weiß es noch nicht.
Ich kenne da jemanden guten.
Alles klar.
Ich habe da gerade mal meinen Pitch abgeliefert.
Alles klar.
Was ist das nächste große Projekt, was du angehst?
Also dieses Umsteigen auf wöchentlich, das ist schon wahrscheinlich sportlich. Das ist einfach eine Organisationsgeschichte. Ne? Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich mir wirklich einen Tag... Ich habe ja auch so kleine Rituale. Ne? Also ich schreibe jeden Tag 3 Seiten zum Beispiel, ne? 3 Buchseiten. Und ich überlege, dass ich mir jetzt einen Tag in der Woche als Podcast-Tag markiere und da alle Recherchen reinpacke, mir alle News raushole, mir die Zeitungen in Pinos Bar durchlese, beziehungsweise nebenan ist ein Kiosk, da kann ich mir alles kaufen, dass ich mich dann einen halben Tag bei Pino hinsetze und wirklich die Zeitungen durcharbeite, daraus dann den Podcast baue. Das ist ja schon mal eine Herausforderung. Wie ich gesagt hatte, also ich werde jetzt für einen Feinschmecker 2 Reportagen über Mailand und Venedig machen. Das steht jetzt im Mai, Juni an. Aber dann volle Kraft auf das belletristische Projekt, was im nächsten Frühjahr rauskommen wird. Und vielleicht komme ich ja dann nochmal zu dir.
Und eine... Und eine Videoepisode wünsche ich mir aus Pinos Bar.
Das wäre ganz cool, ne?
Das wäre großartig. Ja, das wär Vielleicht cool. ist das der Auftakt deines Videopodcasts. Das ist aufwendiger, weiß ich, aber das wäre sicherlich etwas ganz Wunderbares, ja. Weil alle, die Pinos Bar, und das sind ja mittlerweile Tausende von Menschen, ja. die Bar jetzt kennen, wünschen sich das natürlich. So, jetzt sind wir fertig, Stefan, mit unserem Gespräch. Wir haben unseren Espresso bei Pino getrunken. Wo würdest du jetzt mit mir hingehen? Es ist 11.54 Uhr.
Ich habe um 12 Uhr Tennisunterricht. Ich habe ja immer noch das große Ziel im Leben, irgendwann mal meine Frau zu schlagen, die eine sehr, sehr, sehr gute Tennisspielerin war. Sie war die italienische Doppelmeisterin. Also sie kann's wirklich. Und ich wollte sie eigentlich vom Sofa zerren und besiegen. Aber sie hat jetzt auch wieder mit Tennis angefangen, nach langer Pause. Das heißt, ich werde nie mehr an sie rankommen. Aber tief in meinem Herzen bin ich doch ein Optimist und wie gesagt, habe gleich Tennistraining.
Und jetzt müsste ich dich zum Tennistraining begleiten? Nein, das würde ich nicht machen. Nein, ich würde dich alleine hingehen. Ich nein. würde jetzt in eine Eisdiele gehen, weil ich gelesen habe, dass es ein Eisweltmeister ja. bei euch in Rado geht. Da würde ich dann darauf warten, dass du mit dem Training fertig bist und dann trinken wir noch einen kleinen Vino zusammen.
Sehr gut. Und empfehlenswert ist das Pistazieneis. Dafür hat er den Weltmeistertitel bekommen.
Ja, Pistazieneis ist sehr gut. Super. Stefan, vielen Dank für dieses wunderbare deutsch-italienisches Gespräch mit dir. Dankeschön.
Danke, lieber Markus.
Während Stefan also Tennis spielen geht, genieße ich noch ein bisschen La Dolce Vita. Alle Links, Buch- und Podcast-Tipps findest du wie immer in den Shownotes. Und es hat mich natürlich sehr gefreut, dass auch Stefan bereit für Videopodcasts ist. Bist auch du bereit? Dann komm schnell auf meine Warteliste, damit wir Ende April schon mit unserem Sprint starten können, um deinen Audiopodcast zum Videopodcast zu machen. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ich sage ciao und bis bald. Dein Markus.
Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.